Jetzt weiß ich nicht, ob Sie sich auf die vor uns liegenden Festtage richtig freuen. Der Apostel Paulus mahnt uns im Wochenspruch: Freut euch im Herrn alle Wege, das heißt auf jede nur denkbare Möglichkeit. Und dann bekräftigt er es noch einmal und abermals sage ich: Freut euch. In der Bibel werden für das Freuen Worte gebraucht, die wir nicht mehr so benutzen. Da kommt zum Beispiel das Wort Jauchzen vor. Und wenn ich das übersetzen soll, dann würde ich sagen, das ist, wenn man sich millionisch freut. Und wir wollen nun ein Lied von dem Jauchzen singen. Lied 7, die Verse 1, 3 und 5. Beten. Herr Jesus Christus, wir suchen in diesen Tagen nach Freude und wir wollen auch über den vielen äußeren Dingen dieser Tage das Wichtigste nicht übersehen. Du kommst zu uns, kehre du in unser Leben ein, da wo die Traurigkeiten sind, da wo wir niedergeschlagen sind, wo wir keinen Mut haben und da auch, wo die unbereinigten Dinge liegen. Wir wollen uns zurüsten auf dein Kommen hin. Und dann nimm aus unserem Leben jetzt weg, was nicht recht ist. Bring uns ganz in deinen Gehorsam zurück. Und wir wollen dich jetzt um deine Vergebung bitten. Reinige uns ganz, damit du dann Einzug bei uns halten kannst, als der König und als der Herr. Und wir bitten dich jetzt für jeden in unserer Mitte. Es sind manche unter uns, die sehr traurig sind und die gar keine Festesfreude haben können. Zeige du ihnen, wie du selbst alle Freude bringen willst und alle Freude sein willst. Amen. Wir beten in der Stille weiter. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Amen. Ich will heute keinen adventlichen Text lesen, der Schriftlesung, sondern Johannes 10, Vers 31 bis 39. Sie wissen, dass Jesus in der kurzen Zeit seiner Wirksamkeit heftig angefeindet wurde. Warum? Er hat keine abstrusen politischen Ansichten vertreten. Warum dann? Aus einem Grund, der sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Wegen seiner Gottessohnschaft. Da hoben die Juden wieder Steine auf, um Jesus zu steinigen. Aber Jesus sagte zu ihnen: Viele gute Werke habe ich vor euren Augen getan in der Kraft des Vaters. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werks steinigen wir dich nicht, sondern wegen der Gotteslästerung. Denn du bist ein Mensch, und sie meinen nur ein Mensch, und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er die, zu denen das Wort Gottes geschah, Götter nennt? Und die Schrift kann doch nicht aufgelöst werden? Und dann kommt eine wichtige Selbstbezeichnung Jesu. Wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat: Du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaub mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt. Dann werdet ihr erkennen und wissen, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da wollten sie ihn festnehmen, aber er entkam ihnen. Und nun singen wir das Lied von Paul Gerhardt, 402, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Nach der Ordnung unserer Kirche wird heute über Lukas 1, Vers 26 bis 38 gepredigt. Wenn Sie in Ihren Bibeln mitlesen wollen, die ausliegen. Ich habe so viele Menschen getroffen, die gesagt haben, sie könnten nicht glauben. Und vielleicht das meistgenannteste Argument war immer wieder der Satz im Glaubensbekenntnis, geboren von der Jungfrau Maria. Und ich habe dann meist eine Frontverkürzung betrieben, habe gesagt, ach, ich bin schon lange Zeit im Amt, ich habe noch nie über dies gepredigt, geboren von der Jungfrau Maria. Dann hören Sie doch das andere, was in der Weihnachtsgeschichte steht. Aber ich bin heute froh, dass wir einmal auch darüber sprechen müssen. Und das kann sein, dass es ein Stück weit auch eine Lehrunterweisung für uns wird. Aber wir bekommen dann wieder Verständnis, warum die Väter dies im Glaubensbekenntnis so unterstrichen haben. Und das kann dann auch in unserer Zeit eine ganz wichtige Stärkung und Ermutigung unseres Glaubens werden. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa gesandt, die Nazareth heißt, zu einer Jungfrau, die war mit einem Mann mit Namen Josef vom Haus David verlobt. Diese Jungfrau hieß Maria, und der Engel trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über dies Wort und dachte, was für ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob ewig König sein und sein Reich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel, wie soll das geschehen? Also wissen Sie, das ist nicht bloß für den heutigen Menschen ein Problem. So aufgeklärt war die Maria auch. Wie soll das geschehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Kind heilig genannt werden und Gottes Sohn. Und siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist mit einem Sohn schwanger in ihrem Alter und ist bereits im sechsten Monat, obwohl man sie für unfruchtbar hielt. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Maria aber sagte, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel verließ sie wieder. Herr, erkläre du uns selbst deine großen ewigen Geheimnisse. Amen. Unsere Stadt ist weihnächtlich dekoriert. Mir gefällt das. Die Lichter über den Straßen, die vielen Menschen, die unterwegs sind und sich vorbereiten für die häuslichen Feiern. Ich freue mich an aller Liebe, die sichtbar wird, auch wenn heute Morgen, wie ich sah, schon die Postboten unterwegs sein müssen, weil sie kaum mehr die vielen Grüße, Liebesgrüße bewältigen, die da auf die Post gebracht werden. Es ist doch schön, was hin und her ausgetauscht wird an netten Grüßen. Und jedes Jahr freut mich das neu, wie so mancher brummliche Grießkram schließlich auch noch irgendwo angesteckt wird von der Freude und sich überlegt, wem er vielleicht doch noch eine Freude machen könnte und der gar nicht damit rechnet. Das ist ja sonst in unserer Stadt eben nicht so. Ich kenne unser Stuttgart ganz anders. Da herrschen ganz andere Töne und nicht solche linden und leichten lieben Grüße und solche Gedanken der Freude. Aber auch in Bethlehem war das sicher nicht alltäglich. Da musste Gott schon selber nachhelfen, dass damals die Menschen herkamen und Teil hatten an der großen Freude. Die Hirten mussten hergeholt werden und sogar hat Gott noch die Weisen aus dem Mittleren Osten alarmiert, dass sie kamen und anbeteten. Und dann war noch dieser vollendete Lobgesang auf dem Hirtenfeld, wo die Engel sangen, Ehre sei Gott in der Höhe. Ich denke, mit unseren Chören müssen wir noch ein Weilchen üben, bis das auch nur annähernd so harmonisch klingt, wie das die Engel konnten. Das gehört alles mit zu der Weihnachtsfreude. Und doch ist Dekoration, die Dekoration, die nachher wieder wegkommt. Und dann ist unsere Stadt wie vorher. Die Hirten sind wieder zurückgegangen an ihre Arbeit. Die Weisen zogen wieder in ihr Land. Die Engelchöre waren wieder verschwunden. Und was blieb dann? Zurückblieb, jetzt sagen sie nicht nur, zurückblieb Jesus, der Sohn Gottes. Und das will ich heute erklären, was das für uns bedeutet. Da will ich den Finger drauf legen, denn das ist der Mittelpunkt unserer Weihnachtsfreude. Jesus, der Sohn Gottes, gerade weil viele sagen, ich verstehe das nicht. Was soll mit dem Wort ausgedrückt sein? Ich verstehe die Begriffe nicht. Ich will es Ihnen erklären. Das Erste, Gott ist in Jesus. Für viele Menschen heute ist Jesus ein großer Mensch, den man bewundern kann, den man einordnen kann unter die großen Gestalten, aber eben nur Mensch. Und da sagen viele, ja, was soll er denn sonst sein? Wir sagen ja eben Sohn Gottes. Aber wenn wir dann schnell konkret werden, merken wir, dass wir von ganz verschiedenen Dingen sprechen. Die Leute meinen also, auch unter vielen Christen ist die Ansicht verbreitet, Jesus ist irgendwo im Grab vermodert, er ist gestorben, er lebt zwar in seinen Gedanken weiter und man kann noch über seine Lehren reden, aber er selber als Person ist tot, gestorben, im Grab vermodert. Und sie nehmen dann die Weihnachtsgeschichte als ein Märchen und sagen, ach, solche alten Legenden, die haben in unserer Zeit ja schließlich auch noch einen Sinngehalt, über den man sich unterhalten kann und man muss eben die Begriffe jetzt richtig interpretieren, deuten für unsere Zeit. Aber jetzt achten wir doch noch einmal auf das, was uns die Evangelisten hier sagen wollen. Da steht ein schlichtes Mädchen, eine Frau, die gar nicht herausragt aus den übrigen Menschen ihrer Zeit. Sie ist gar nicht für die Aufgabe vorbereitet. Und sie wird plötzlich von diesem Engel Gottes, von dem Boten Gottes angesprochen. Wie erschrickt sie! Wenn Gott die Mauer, die seine unsichtbare Welt umgibt, einfach öffnet, dann erschrecken Menschen, wo das immer auch war. Das wissen wir vielfach aus der Bibel. Und die Maria, die erschrickt tief, sie zittert, als dieser Gabriel zu ihr spricht. Und das erste Wort, fürchte dich nicht, Maria. Und dann wird ihr diese Ankündigung gemacht. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, den sollst du Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Schon damals war dies etwas, das jedes Begreifen sprengte. Wenn Sie nur genau hinsehen und das lesen, dann spüren Sie noch, wie die Maria das nicht fassen kann. Und die Bibel legt Wert darauf, das war kein Traum, das war auch keine Vision. Das ist nicht irgendwo in einem erregten Gemüt entsprungen, das ist nicht das übersteigerte Denken der Maria, sondern Gott selbst spricht durch seinen Boten in das Leben dieser Frau hinein und kündigt ihr an, dass er jetzt handelt, Gott selbst handelt. Gott selbst will etwas Unvergleichliches tun, was es bis jetzt noch nie gegeben hat. Es ist schon ein ungeheures Werk, wenn Menschen das einfach einebnen und so tun, als ob es sich um etwas handelt, was sonst irgendwo auch schon da war. Gott will etwas Unvergleichliches jetzt in diesem Augenblick beginnen, das mit keinem noch so anderen Geschehen je verglichen werden kann. Und er ist nicht auf die Unterstützung der Maria angewiesen. Er braucht nicht ihre Güte und ihr Ja, sondern Gott kündigt an, das wird jetzt geschehen. Das ist ein Faktum. Gott bestimmt und legt sich fest. Und für das, was da geschieht, gibt es in unserer Sprache letztlich nicht die nötigen Worte, um das zu beschreiben. Und das müssen wir wissen, wenn wir über diese großen Dinge reden. Die Sprache ist viel zu dürr und zu kümmerlich, um das richtig erklären zu können. Und unser Denken,
kann dieses Wunder auch nicht fassen. Wenn ich dies Wunder fassen will, sagt Herr Stegen, so steht mein Geist vor Ehrfurcht still, er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist. Ich kann nur dastehen und das anbetend, stammelnd bekennen. Einen anderen Zugang gibt es dazu nicht. Und das war bei Maria schon nicht anders. Sie kann nur sagen, ich bin des Herrn, macht mir geschehe, wie du gesagt hast. Aber verstehen kann ich das doch nicht. Wer will das verstehen? Das ist ein Geheimnis, von dem Manfred Hausmann in seiner unvergleichlichen Sprache sagt, das abgründige Geheimnis. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gott wird Mensch in diesem Kind, das da geboren wird, ist Gott selbst leibhaftig wesensmäßig. Es wird immer wieder bei uns heute so getan, im 20. Jahrhundert, als ob das erst ein Denkproblem unserer Zeit sei. Und man sagt dann heute, wo wir Fernseh gucken und wo wir Raumfahrt haben und mit Atombomben spielen und elektrische Lichtschalter benutzen, das war ja die Begründung von Rudolf Bultmann, wenn man Lichtschalter benutzt, darf man nicht mehr an die Geburt Jesu von der Jungfrau glauben. Aber wenn Sie es wirklich einmal überschauen, dann müssen Sie ehrlicherweise zugestehen, vor 2000 Jahren war das keinen Deut leichter für die Menschen, dies zu begreifen, dass Gott Mensch wird. Das sprengt jede Kategorie des Denkens. Das ist nirgendwo einzuordnen. Und das Einzige, was Menschen dann tun können, ist, wie Maria sehr demütig sagen, wie soll das geschehen? Verstehen kann ich es nicht. Und ich kann nur mich beugen vor der großen Handlungsfülle Gottes, bei dem nichts unmöglich ist. Und das steht ja nicht erst da bei der Geburt Jesu, dass Jesus Sohn Gottes ist und damit wesensmäßig zu Gott gehört. Sondern das, was wir eben gehört haben aus Johannes 10, gehört mit hinein in diese langen Abhandlungen, die uns Johannes überliefert hat. Johannes 5, Johannes 6, Johannes 7, Johannes 8, überall die Streitgespräche mit den Juden. Und Jesus bleibt dabei, dass er in Autorität des Vaters handeln kann. Wer mich sieht, der sieht den Vater, weil in ihm Gott da ist, sichtbar in Menschengestalt in dieser Welt. Und dann fällt Ihnen die andere Stelle ein, die letzte Verurteilung Jesu vor dem Hohen Rat. Der hohe Priester fragt noch einmal, ich will es genau wissen, bist du Gottes Sohn? Und es war deutlich, was mit diesem Wort war. Nimmst du in Anspruch, in der Autorität Gottes reden zu können? Willst du wesensmäßig Gott sein? Er wartet, dass Jesus natürlich das zurückweist. Und dann kommt dies, ja, du sagst es. Da zerriss der hohe Priester sein Kleid. Das war der Grund der Verurteilung Jesu. Jesus ließ sich lieber totschlagen, als dass er dies dementiert hätte, dass er der Sohn Gottes ist. Denken Sie an die uns allen bekannte Geschichte, als Jesus dort oben an den Quellen des Jordan, Caesarea Philippi, bei dem Pan-Tempel stand und seine Jünger fragten, als sie darüber sprachen, in der Zeit Jesu hat damals ein junger Mann sich für diesen Pan-Gott geopfert und das Leben genommen. Wer bin denn ich? Was meint ihr, dass ich bin? Und er war betretenes Schweigen und nur der Petrus kriegt als erster das Wort. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus gleich, das kommt nicht aus deinem Denken. Das hast du nicht von Fleisch und Blut, sondern das hat dir mein Vater im Himmel enthüllt. Dieses Geheimnis kann ein Mensch nicht kriegen, wenn Gott ihm nicht den Zugang dafür öffnet. Als Jesus sich taufen ließ bei Johannes, darf mal so die Bibel einfach durchgehen, nur ein paar Stellen herausgreifen, es gibt viel mehr. Nehmen Sie Ihre Konkordanz zur Hand und grübeln Sie drüber. Als Jesus sich taufen ließ von Johannes, da kam die Stimme. Dies ist mein lieber Sohn. Und noch einmal wird es auch vor den Menschen bestätigt. Dies ist mein lieber Sohn. Und das heißt doch dieses Wort, dass Gott in Jesus ist und Jesus gültig handeln kann. Und dann war es ein römischer Hauptmann, ausgerechnet da, wo Jesus qualvoll starb. Und wo die Spötter sich lächelnd abwandten und sagten, jetzt haben wir das erledigt. Und er saß auf seinem Pferd und sagte, wahrlich, Amen, Amen. Der war Gottes Sohn. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn gewesen. Wenn wir an diesen Weihnachtstagen große Freude suchen, dann müssen wir hinter diese dekorative Stimmung sehen. Was geschieht denn da? Gott wird Mensch in Jesus. Gott kommt zu uns. In unserer Kirche werden diese großen Wahrheiten heute sträflich übergangen. Man vertritt dann oft die Meinung, vielleicht habe ich selber viel zu oft getan, diese große Aussage wäre nicht so wichtig, es sei vielleicht nur eine Randfrage, die man ausklammern könnte, und es sei eben ein Bild, das man interpretieren könnte. Ich weiß nicht, es könnte so sein, dass auch in den kommenden Jahrzehnten wir unter ganz neuen Herausforderungen stehen. Ich höre sehr aufmerksam, wie heute aus islamischen Kreisen lächelnd darauf verwiesen wird, dass Europa reif sei zur Übernahme des Islam. Sie sagen ja selbst, eure Theologen, dass Jesus nicht Gott gewesen sei. Das, was für jeden Moslems die Gotteslästerung ist. Er war eben ein Prophet, wie es Mohammed schon lange vertreten hat. Mehr war er eben nicht, ein großer Lehrer, so verehren wir ihn auch. Und dann wird das der einzige springende Punkt sein, der uns von Moslems unterscheidet. Dass wir für Jesus die göttliche Autorität in Anspruch nehmen. Und wenn Sie als heute schon in Fernsehsendungen dies hören können und beobachten, mit welchem Übermut das ausgesprochen wird, was wollt ihr denn mit eurer Dreifaltigkeit? Wir bleiben als Christen dabei, dass dies der Punkt unseres Glaubens ist. Jesus, der Sohn Gottes. So wie damals in der Schriftlesung. Das, was ich da gelesen habe aus Johannes 10. Die Juden empört sagten, du lästerst Gott. Und dann sagt Jesus, der, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat und spricht, ich bin Gottes Sohn, den wollt ihr wegschieben? Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Derselbe Johannes schreibt dann in seinem ersten Brief sehr viel von der Sohnschaft Gottes bei Jesus. Und er bringt das auf eine einfache Formel und er sagt, daran erkennt man Christen und Nichtchristen, ob sie sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Wer nun bekennt, wörtliches Zitat aus dem ersten Johannesbrief, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Das ist das Grundbekenntnis und ein Urbekenntnis. Wenn unter Theologen die Meinung vertreten wird, da sei eine Bekenntnisformulierung, die erst viel später aufgekommen sei, so will ich Ihnen sagen, dass es dafür keinerlei Beweis gibt. Das ist eine reine Hypothese von Theologen. Es gibt andererseits ernstzunehmende Theologen, die immer vertreten haben, nach allen biblischen Zeugnissen gehört es zum Urbekenntnis schon im Munde Jesu. Wer dies herausreißen will, dem zerfällt das ganze Neue Testament unter seinen Fingern. Es gehört zu den Uraussagen Jesu, zu den ersten Bekenntnissen der Christen. Wer nun bekennt, Jesus Christus, Gottes Sohn, in dem bleibt Gott und er in ihm. Wir können da nur anbeten, stehen bleiben und in diesen Weihnachtstagen den Sohn Gottes anbeten. Gott selbst kommt zu uns. Und das Zweite, es wird etwas lehrhaft, aber wir haben das mal nötig. Die zweite Bedeutung der Sohnschaft Gottes bei Jesus heißt, er erfüllt Gottes Willen gehorsam. Man kann heute häufig hören unter Theologen, dass eben das vertreten wird, dass ist in jedem Religionsunterricht heute schon gang und gäbe, ist erschütternd, wie wir so viel Mühe aufwenden, die Leute dort wegzubringen, an Jesus als den Sohn Gottes zu glauben. Dass gesagt wird, in der Antike, da gab's viele Vorstellungen von den Gottessöhnen. Man muss nur mal die griechischen Mythen lesen, da war das gang und gäbe. Richtig. Was wollen wir jetzt noch sagen? Sie müssen einmal dann die griechischen Mythen ansehen. Das ist ein totaler Unterschied. Die Gottessöhne in der griechischen Mythenwelt waren Leute, die irgendwo über dem Boden geschwebt sind. Da wird also erzählt, dass Gott Menschen übernatürliche Eigenschaften gab. Und um das zu begründen, wird darauf zurückgeführt, das ist also von Gott gegeben und sie sind Gottessöhne. Wenn Sie einmal sehen, was Jesus mit diesem Wort seiner Gottessohnschaft sagen wollte, dann merken Sie, das ist etwas völlig anderes. Dort wird nicht darüber gesprochen, dass Jesus also gleichsam über die Erde schwebt, als ein Wundertäter, der ganz anders ist. Sondern gerade bei Jesus wird das Wort seiner Gottessohnschaft benutzt. Wenn Jesus treu bleibt im Leiden. Ich nehme ein einfaches Beispiel. Da kam der Teufel in der Versuchung und sagte, du bist doch Gottes Sohn, dann kannst du es machen wie bei den Griechen. Die haben auch so Märchen von den Gottessöhnen und dann kannst du ja von der Tempelzinne runterspringen und dann werden die Menschen dir zujubeln. Und genau da sagt Jesus nein. Er will den Willen Gottes gehorsam erfüllen. Für ihn bedeutet die Sohnschaft bei Gott, dass er treu dem Vater dient. Gerade wenn Jesus auch die prophetischen Weissagen des Jesaja aufnimmt vom Gottesknecht, bindet Jesus das zusammen mit seiner Gottessohnschaft. Er muss im Leiden den Willen des Vaters erfüllen. Und jetzt kennen Sie wieder die vielen Aussagen der Bibel, dann geht uns erst ein Licht auf und dann sagen wir, wie konnten wir uns nur so irreführen lassen? Gerade in den Worten Jesu hat er es doch so deutlich gesagt, dass sein Erlösungswerk das Werk des Sohnes Gottes ist. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, das verloren ist. Er geht hin, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Und das hat er hineingepackt in diesen Titel, Sohn Gottes zu sein. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, dass sie nicht verloren geht, sondern das Leben hat. Das ist das Amt des Sohnes. Und dann sind doch die griechischen Mythen was völlig anderes. Das ist doch für wunderfitzige Dinge dort. Und Jesus bringt dies für die Einheit seines Willens beim Vater. Er muss gehorsam werden dem Vater gegenüber und seinen Willen erfüllen. Und dann gibt es ganz viele Worte, die das immer wieder unterstreichen. Wenn Jesus sagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen meines Vaters, weil er Sohn ist, will er gehorsam werden. Er kann nicht wirken, wie er will, sondern er sucht den Augenblick, wenn der Vater ihn dazu bestimmt hat. Er war nächtelang allein mit dem Vater, um sein Ja zu bekommen. Er hat gerungen in Gethsemane, weil er nichts anderes wollte, als was Gott ihm bestimmt hatte. Wenn er dann sagen kann, meine Speise ist die, das ist mein Nahrungsmittel, das ist meine Suppe, die ich brauche, von dem lebe ich, das ist meine Kraft, die ich empfange, dass ich den Willen tue, des, der mich gesandt hat. Ich will Sohn des Vaters sein, etwas anderes nicht. Und dann auf einmal leuchtet dies über dieser ganzen wunderbaren Ankündigung der Geburt Jesu auf. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Warum? Weil er gekommen ist, um Menschen zu erlösen, um Menschen zurückzuführen zum Vater. Und Paulus kann dann, er hat ja oft diesen Titel gebraucht, Jesus, der Sohn Gottes, kann das dann immer wieder rühmen, durch den Tod des einen sind wir versöhnt mit Gott. Und jetzt ist der Zugang uns wieder freigemacht zur Ewigkeit Gottes. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Als der Sohn Gottes hat er diese Aufgabe erfüllt. Das steht schon vor seiner Geburt fest. Und darum ist er der Sohn Gottes, weil er in Treue den Willen des Vaters erfüllt. Und noch einen dritten Gedanken. Er regiert als der Sohn Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. In dieser Ankündigung des Engels steht das drin, die wunderbaren Umstände der Geburt Jesu, die können Sie nicht begreifen, aber daran kommen Sie nicht vorbei, wenn Sie glauben wollen, dass alle natürlichen Vorstellungen von der Geburt eines Menschen so oder so sprengt. Wenn das wahr ist, dass Gott Mensch wird und dass Gott die Mauer niederreißt, wie soll ich das verstehen können? Aber in der Ankündigung klingt das mit, er wird herrschen, er wird das Reich Davids aufrichten, heißt es dort. Er wird den Thron des Vaters David wieder übernehmen. Er wird über das Haus Jakob ewig König sein und sein Reich wird kein Ende haben. Eine kleine Korrektur möchte ich beim Gabriel jetzt doch noch anbringen. Doch, Das Reich Jesu hat ein Ende. Das sagt dann Paulus in 1. Korinther 15. Wenn der Sohn alles dem Vater übergeben wird, am Ende aller Tage, wenn alles wieder vor Gott sein wird und ihm gehören wird. Aber heute stehen wir vor der Geburt Jesu und denken daran, er will König und Herr sein, nicht nur das süße, niedliche Baby in der Krippe. Er will herrschen. Und wenn er herrschen will, dann will er in Menschen Einzug halten und bei ihnen Wohnung machen. Und Menschen sich untertänig machen. Er will sein Königreich aufrichten. Er will ein Herrscher sein, der bestimmen kann. Ich bin immer wieder froh, dass dieses autoritäre Wort in der Bibel gebraucht wird. Für Jesus, der Herr, der König, der bestimmt. Auch fromme Leute sind manchmal so verlottert in ihrem Glaubensleben. Da schleichen sich so viele Dinge ein, die nicht nach Gottes Willen sind. Und da gibt es so viel halbe und laue Nachfolge. Darum betont das die Bibel immer wieder. Er will als der Sohn Gottes König und Herr sein. Ihr kleines Leben mit all den Aufgaben, die übertragen sind, ist ein wichtiger Teil des Königreiches Jesu. Da gilt das Grundgesetz, unverbrüchlich das Grundgesetz des Willens Gottes. Und Paulus hat daran gefolgert, dass wir nun auch durch den Sohn Gottes zu Kindern Gottes gemacht werden. Wir kriegen auch so einen unmittelbaren Zugang, so wie Jesus seine Jünger dann gelehrt hat, zu sagen, unser Vater. Wir dürfen, weil er uns die Tür aufgemacht hat, jetzt diesen vertrauten Sprachgebrauch haben, den Jesus nur haben kann, zu seinem Vater. Ihr dürft auch Vater sagen. Dieses ganz einmalige und neue Verhältnis eröffnet er ihnen. Und dann geht Paulus noch weiter in Römer 8, sagt, wir werden hineingestaltet in das Bild des Sohnes Gottes. Römer 8, Vers 29. Wir werden also nun, wie der Sohn Gottes Mensch war, so will Jesus heute uns schon zu neuen Persönlichkeiten formen. Darum ist er Pionier gewesen, einen ganz neuen Menschentypus zu schaffen, der nicht sich dauernd wieder tröstet und sagt, ach, wir sind eben alle gefallene Menschen, sondern wir wollen diesem Bild des menschgewordenen Gottes Jesus nachfolgen und ihm nachgehen. Ich will schließen. Das ist die Ankündigung der großen Geburt Jesu. Und die Väter wussten, warum sie ins Glaubensbekenntnis hineingeschrieben haben, geboren von der Jungfrau Maria, weil sie dieses Geheimnis festhalten wollten. Er ist Sohn Gottes. Diese Maria hat nicht viel begriffen. Sie hat nur Ja sagen können. Und sie hat sich demütig dem untergeordnet, was Gott an ihr vollziehen wollte. Und das ist auch das, was wir als evangelische Christen an Maria ehren und rühmen wollen. Eine schlichte Frau, in nichts erhaben über uns, keine Sündlose, keine Frau, die ohne Fehler war, aber eine von Gott begnadete und angenommene. Und sie ist Dienerin Gottes. Sie ist ganz glücklich, dass sie Magd sein darf. Wir sind ja froh, dass wir diesen Typ von Arbeitnehmern abgeschafft haben. Aber bei Jesus ist das der höchste Ehrentitel. Wir wollen Mägde und Knechte Jesu werden, über die Gott so verfügen kann und in die er so kommen kann und in denen er so herrschen kann und in er das Neue bringen kann, wie er in Maria dies tat. Er braucht uns für seine Aufgaben in dieser Welt. Dann wollen wir nachsprechen und das von Maria lernen. Ich bin des Herrn Magd. Ich bin des Herrn Knecht. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Komm, oh mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Zieh in meinem Herzen ein. Amen. Nun singen wir noch von diesem schönen Adventslied von Paul Gerhardt, 402, die Verse 6 und 7.
beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wunder, vor dem wir uns beugen dürfen und müssen, dass du in unser irdisches Fleisch und Blut kommst, in Jesus Christus, deinem Sohn. Vergib uns, wo wir oft im Übermut unseres Denkens meinten, dein Wort überheblich kritisieren zu müssen. Und öffne uns durch deinen Heiligen Geist den Zugang zu diesem abgründigen Geheimnis, in dem doch unsere ganze Seligkeit, unser Glück und unsere Erlösung beschlossen ist. Wir danken dir, dass wir nicht Mythen folgen müssen und dass wir nicht auf Legenden bauen, sondern dass du den Tod entmachtet hast in Jesus, dass du die Macht der Finsternis gebrochen hast, dass nichts dir mehr widerstehen kann und dass du dein Königreich heute bei uns in unserem Leben aufrichten willst, da wo wir dir glauben. Wir sehen um uns her so viel von Nöten der Welt. Und wir sehen so viel von Finsternis um uns her. Lass du in diesen Weihnachtstagen das geschehen, dass du bei Menschen Einzug halten kannst und dort dein Reich aufrichtest, mitten in dieser Welt. Und lass das auch die vielen erfahren, die bedrückt, traurig, mutlos, schwermütig sind, die nicht feiern wollen und feiern können, weil sie so viel bewegt, über das sie nicht hinwegkommen. Lass sie dein Evangelium ganz neu erkennen und erfahren. Und wir bitten dich für so viele, die deine Weihnachtsbotschaft nicht fassen können, weil der Zugang ihnen versperrt ist durch ihr Denken. Erleuchte du sie durch deinen Geist, dass sie dein Wort verstehen und annehmen können, wie Maria es tat. Herr, wirke du noch einmal in unseren Tagen, neu, ganz neu, und führe du viele zum Glauben und zum Gehorsam deines Willens. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 9, den letzten, den vierten Vers. Abend haben wir zwei Gottesdienste. Wir haben den ersten auch so gestaltet, dass auch Kinder daran teilnehmen können. Im zweiten Gottesdienst haben wir immer ausreichend Platz. Da müssen sie eben ihre häusliche Feier vorher machen und dann im Anschluss herkommen. Das ist ein besonders schöner Gottesdienst, der auch etwas ruhiger abläuft als der erste. Wir wollen da auch uns nicht ärgern, wenn mal ein Kind babbelt im ersten, verstehen Sie? Das finde ich immer schön, das wollen wir den Kindern auch lassen am Heiligen Abend. Und ich lade sie dann sehr ein zum zweiten Gottesdienst. Und da haben wir immer ausreichend Platz. Das sage ich auch denen, die leider jetzt nur drüben sein konnten in der Übertragung.
Wir haben immer wieder in unseren Gottesdiensten Freunde, das ist immer schade, die grüßen uns erst nachher. Letztes Mal war die Eva Maria Munsinger da, die aus, wo kommen Sie her, bei Holz-Gerlingen oder wo, da oben, die in Krankenschwester ist in Pakistan, im Bach-Hospital in Kalandarabad. Wir wollen nämlich heute das Opfer für diese Arbeit dieser Ärzte geben. Das ist ja schön, wenn in diesen Weihnachtstagen auch in unseren praktischen Gaben etwas sichtbar wird von der Liebe, dass wir teilen können mit den Menschen in Not. Und das ist ja ganz konkret unser Dr. Pflüger in Südtansania in Besa. Es kamen gerade jetzt seine Rundbriefe, die liegen hinten aus. Wer mehr wissen will, unser Dr. Kilgus in Kalandarabad in Pakistan, der kriegt die Kassette, der hört das dann so im Mai vielleicht von unserer Adventspredigt und nimmt auch jetzt die Grüße von uns auf diese Weise mit und auch Dr. Pflüger. Und dann denken wir an den Hermann Mayer, dem wir auch immer eine Kassette vom Gottesdienst senden, der eine Musterfarm bei der Liebenzeller-Mission in Papua-Neuguinea betreibt. Und an dieser Stelle möchte ich doch noch, auch wenn es ihm nicht passt, unseren Willi Ehret bitten, dass er aufsteht. Da sehe ich ihn gerade. Der geht nämlich nach Nepal in absehbarer Zeit, ein Diplom-Landwirt, der hier hinausgeht mit Diensten in Übersee und wo wir auch diese Arbeit, die in Verbindung mit den einheimischen Christen in Nepal geschieht, auch unterstützen wollen durch unsere Opfer. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt. Über die Gottesdienste in den Weihnachtstagen informiert Sie unser Notizenzettel, der hinten liegt. Den müssen Sie mitnehmen, dort liegen auch noch andere Dinge. Programm des Evangeliumsrundfunks für Januar und so weiter. Und nun wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.